Stell dir vor, du wachst an einem Morgen auf und kannst plötzlich nicht mehr laufen. Das ist leider die schockierende Realität für Millionen von Kindern weltweit in den 40er und 50er Jahren. Als Polio, auch bekannt als Kinderlähmung, weltweit gewütet hat. Die Krankheit hat nicht nur die Gefahr von einer plötzlichen Lähmung bedeutet, sondern auch riesige Herausforderungen im Alltag. Kinder, die davor gesund und voller Energie gewesen sind, haben plötzlich nicht mehr in die Schule gehen können, haben oft lebenslange Pflege gebraucht und in schweren Fällen haben sogar in eine eiserne Lungenmaschine gelegt werden müssen, damit sie atmen können. Die Familien haben in ständiger Angst und Sorge um ihre Kinder gelebt und das gesellschaftliche Leben ist stark beeinträchtigt worden. Polio hat zur Isolation, Stigmatisierung und einem Leben voller Unsicherheiten und Einschränkungen geführt. Gemeinschaften sind auseinandergerissen worden und Auswirkungen auf das tägliche Leben sind verheerend gewesen. Doch, was wissen junge Menschen heutzutage über die einst so gefürchtete Epidemie? Ich habe einige von ihnen gefragt, was überhaupt Polio ist. Das sind Antworten gewesen.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Polio, von dem habe ich noch nie etwas gehört.
Also von dem habe ich schon mal gehört. Ich glaube, es ist ein Virus oder eine Krankheit.
Keine Ahnung.
Und als ich sie gefragt habe, was ist Kinderlähmung, habe ich diese Antworten erhalten.
Ich denke, wenn Kinder vielleicht gelähmt werden durch einen Unfall oder so.
Ich glaube, es ist eine Krankheit, wo Kinder gelähmt sind.
Kinderlähmung ist einfach Kinder, die gelähmt leben.
Also ich glaube einfach, wenn ein Kind gelähmt ist.
Vielleicht Kinder, die eine Lähmung haben.
Wie wir gerade gehört haben, ist das Wissen über die Krankheit Polio bei vielen jungen Menschen heutzutage erschreckend gering. Es ist aber von grösserer Bedeutung, sich daran zu erinnern, wie verheerend die Krankheit war ist. Und in paar Teilen der Welt noch immer ist. Der Podcast widme ich an allen Menschen, die an der Polio gelitten haben, vor allem an meine Grossmutter Claudia Weisser. Und zur Aufklärung für die jungen Menschen. Durchs Erinnern und Lernen können wir sicherstellen, dass die Geschichte der Krankheit nicht in Vergessenheit geratet und dass die Bemühungen, die Polio auf der ganzen Welt auszurotten, weiterhin unterstützt werden. Ich fasse kurz alles zusammen, was in dem Podcast auf euch zukommt. Zuerst werde ich euch erklären, was Polio überhaupt ist und eine klare Definition geben. Danach befassen wir uns mit der Behandlungsmethode und wie betroffene Patienten in der Schweiz medizinisch versorgt worden sind. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, welche staatlichen Massnahmen in der Schweiz ergriffen worden sind, um die Verbreitung von der Polio zu verhindern. Darauf folgt ein Abschnitt über die Impfung und es kommt auch ein Überblick über die heutige weltweite Lage der Krankheit. Zum Abschluss widme ich mich am Post-Polio-Syndrom, der Langzeitfolge der Krankheit, die viele Jahre nach einer Infektion noch spürbar sein können. Im Laufe des Podcasts beantworte ich folgende Fragen. Welche Massnahmen hat der Staat in der Schweiz gegen die Kinderlähmung unternommen? Wie, wo und wie lange sind die Erkrankten behandelt worden? Was sind die langfristigen Folgen von der Krankheit? Und sind die heute noch spürbar? Wir werden uns auch noch mit den emotionalen Folgen befassen, die Polio aufs alltägliche Leben von den Betroffenen in der Schweiz gehabt hat. Um all diese Fragen auch beantworten zu können, habe ich Hilfe von 4 Leuten erhalten, die selber eine Verbindung mit Polio haben. Sie sind auch alle im Podcast zu hören. Meine Grossmutter, der Claudia Weisser, sie hat selber als kleines Mädchen Polio gehabt. Beat Morell, er war Chefarzt und seine Mutter ist an der Krankheit leider gestorben. Thomas Lehmann, er war ebenfalls Chefarzt und selber von der Krankheit betroffen. Und Monika Reisel, sie hat ein Buch, ihre Doktorarbeit über die Polio geschrieben. Und bevor es jetzt offiziell weitergeht, sage ich euch schnell, wie viele Fälle es in der Schweiz hat. Also, im Jahr 1913 sind in der Schweiz die ersten Poliofälle offiziell gemeldet worden, und zwar sind das etwa 50 Fälle gewesen. Dann, 24 Jahre später, im Jahr 1937, ist dann ein steiler Anstieg von der Anzahl Erkrankungen gekommen. 1944 ist dann der Höhepunkt mit fast 2000 Erkrankungen, die in der Schweiz gemeldet worden sind. 1965 ist dann das erste Jahr in der Schweiz, wo es keinen offiziell gemeldeten Poliofall mehr gegeben hat. Das aufgrund der Impfung. So, und jetzt kann es endlich weitergehen. Zuerst möchte ich euch eine Person vorstellen, die die damalige Zeit selber miterlebt hat und ein grosses Wissen über das Thema Polio hat. Am besten stellt er sich selber kurz vor und erzählt etwas über seinen Hintergrund.
Also ich heiße Beat Morell. Ich bin geboren am 14. März 1940 in Luzern. Ich war Arzt von Beruf. Ich habe als Arzt in verschiedenen Spitälern gearbeitet, im In- und im Ausland. Und bin am Schluss längere Zeit Chefarzt in der Pflegerinnenschule. Das ist ein Spital in Zürich, das es heutzutage nicht mehr gibt. Die haben später fusioniert mit dem Neumünster-Spital und das heisst jetzt Spital Zollikerberg.
Leider war es eine prägende Erfahrung, wie der Beat Morell das erste Mal mit dem Polio zu tun hatte. Hört doch gerade selber.
Ja, das war ein traumatisierendes Ereignis, weil meine Mutter ist an der Polio gestorben. Natürlich. Und da war sie etwa 34 Jahre alt. Und mein älterer Bruder und ich haben sehr wahrscheinlich auch Polio gehabt, allerdings ohne wesentlich zu erkranken.
Wie ich gerade gehört habe, sind nicht nur Kinder an der Polio betroffen gewesen. Deswegen verzichte ich in dem Podcast bewusst auf den Begriff Kinderlähmung und verwende den Begriff Polio oder Poliomyelitis. Der Ausdruck Kinderlähmung vermittelt nämlich fälschlicherweise, dass es sich um eine Krankheit handelt, die nur Kinder betrifft. Das ist jedoch nicht der Fall, da auch Erwachsene an Polio erkrankt sind, wie an Beat Morell seine Mutter. Jetzt haben wir das Wichtigste über den Beat Morell erfahren und es ist Zeit, unserem eigentlichen Thema zu wenden, der Polio. Doch bevor wir tiefer in die Materie einsteigen können, ist es wichtig, dass ihr versteht, was Polio überhaupt ist. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, hört ihr an dieser Stelle die Definition von Polio von Beat Morell.
Poliomyelitis, das Wort kommt von Polios, nicht von Poli, also viel, sondern Polios heisst grau. Und es ist eine Infektionskrankheit von Viren, von Enteroviren in der grauen Substanz vom Körper. Die graue Substanz ist im Rückenmark und im Hirn.
Und für die, die die Definition noch nicht ganz verstanden haben oder noch mehr Details wissen wollen, ich erkläre es euch jetzt nochmal ein bisschen langsamer und genauer. Poliomyelitis oder Polio ist eine Infektionskrankheit, die von Polioviren ausgelöst wird. Das Poliovirus vermehrt sich im Darm und kommt dann über das Blut ins Nervensystem. Dort greift es die Nerven an, die für die Muskelbewegung zuständig sind, sowie wichtige Bereiche im Hirn. Die Nerven, die für das Gefühl verantwortlich sind, werden nicht direkt beschädigt, können aber durch die Krankheit vorübergehend beeinträchtigt sein. Wenn mehr als 50% der Nerven von einem Muskel beschädigt oder funktionslos sind, kommt das zu einer Lähmung. In dem Fall verliert der Muskel seine Bewegungsfähigkeit. Das wird dann auch paralytische Poliomyelitis genannt. Die Viren werden vor allem durch Schmierinfektion und seltener durch Tröpfelinfektion übertragen. Das heisst, die Ansteckung passiert häufig durch kontaminierte Trinkwasser, Lebensmittel, Gegenstände oder unhygienische Hände. Schon in den ersten Tagen nach einer erfolgreichen Infektion kann das Virus sowohl durchs Nasenrachensekret wie auch über den Stuhl ausgeschieden werden. Poliovirus hat 3 Serotypen. Serotypen sind unterschiedliche Stämme von einem Virus, die sich in ihren Antigeneigenschaften unterscheiden. Der Thomas Lehmann, ehemaliger Arzt und auch selber Polio-Betroffene, beschreibt sie so.
Es ist ein häufiger Stamm und vor allem die Lähmung Polio. Der gefährliche Stamm ist 2, der Erlangsinn. Und der dritte Stamm ist ziemlich relativ temperaturempfindlich. Die anderen 2 eben nicht.
Wieso seine Stimme so ungewohnt ist, erfahrt ihr nachher noch. Zuerst wiederhole ich nochmal, wie sich die 3 Serotypen genau unterscheiden. Der Typ 1 ist der, der am meisten bei polio-bedingten Lähmungen vorhanden ist und hat die berüchtigte Epidemie ausgelöst. Je nachdem, welcher Muskel, zum Beispiel der Atemmuskel, betroffen ist, kann der Stamm auch tödlich sein. Der Typ 2 verursacht weniger starke Lähmungen, aber die Sterblichkeit ist höher, weil lebenswichtige Hirn- oder Hirnstammzentren befallen werden können. Der Typ ist aber offiziell im Jahr 2015 ausgerottet worden. Der Typ 3 verursacht Lähmungen, kommt aber seltener vor und ist temperaturempfindlicher. Todesfälle bei diesem Typ haben auch mit den Ausfällen von wichtigen Muskelgruppen, zum Beispiel der Atmung, zu tun. Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten von der ersten Krankheitszeichen, ist nicht genau bekannt und kann je nach Quelle variieren. Bei 90% der Infizierten treten auch gar keine Symptome auf. Trotzdem können sie das Virus weiter verbreiten, ähnlich wie beim Coronavirus. Doch warum nur so wenig Menschen Symptome entwickeln, ist bis heute immer noch unklar. Bei etwa 4-8% der Infizierten treten nach der Ansteckung jedoch Krankheitszeichen auf. Die Krankheit zeigt sich meistens mit grippeähnlichen Symptomen oder Magen-Darm-Beschwerden. Schon 1937 hat das Rote Kreuz das Symptom so beschrieben.
Viele Patienten klagen über Halsschmerzen, Übelkeit, Schmerzen im Leib, in den Beinen, in den Armen, im Rücken oder Nacken. Gewisse haben auch einen steifen Nacken oder ein steifes Rückgrat gehabt.
Und bei weniger als 1% der Infizierten kommt es nach dem Auftreten der ersten Symptome schlagartig zu Lähmungen. Die sind oft asymmetrisch und recht schmerzhaft. Von dieser Phase gibt es zwei Arten. Die spinale Form, die asymmetrische Lähmungen verursacht. Das ist auch die Form, die meine Grossmutter betroffen hat.
Ich heiße Claudia Weisser. Und ich bin am 20.11.1937 auf die Welt gekommen. Als ich 4 war, habe ich Polio bekommen. Wie das passiert ist, weiss ich nicht mehr. Also bei mir war vor allem die linke Seite betroffen. Das linke Bein und der linke Arm. Beim Laufen siehst du es. Und beim Arm auch.
Und dann gibt es noch die Bulbäriform. Die Bulbäriform kann zu Atemlähmungen, Schluckstörungen oder zu Schädigen im Hirnstamm führen, was zu zentralen Atemfunktionsstörungen führt. Die Form hat auch Thomas Lehmann betroffen, als er mit 8 im Jahr 1957 selber an Polio erkrankt ist. Später ist er selber Arzt geworden und er hat die Rehabilitationsabteilung mit Poliomyelitiker im Inselspital Bern übernommen. Zu dem Zeitpunkt, wo der Thomas Lehmann erkrankt ist, hat es eigentlich schon eine Impfung gegen Polio gegeben. Doch weil der Thomas psychisch ein bisschen geschwächt war, hat er keine Polio-Impfung bekommen. Das ist sicher auch ein Grund, wieso er Polio noch so spät bekommen hat. Leider hat er Polio auch nicht harmlos gehabt. Er hat einen Befall von der Stimme, Stimmbänder und Schluckmuskulatur sowie der Gesichtsmuskulatur mit gewissen, nicht behindernden Residuen. Er selber meint, dass seine Stimme ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Das habt ihr ja bereits gehört. Und jetzt erzählt er selber euch, wie er das erste Mal von der Polio erfahren hat.
Ich bin nämlich krank geworden. Vorher habe ich es nicht davon gewusst, in dem Sinn. Und dann kann ich mir, wie es nicht geimpft ist, nicht thematisiert. Das ist nicht geimpft. Und nachher war ich Anfang Juni, bin ich krank geworden. Und nachher Mitte Juni, Ich habe gesagt, da habe ich das nachher Diphtherie. Das war nicht ungefährlich. Ich habe noch mal gesehen, dass für Diphtherie andere Krankheitszeichen nicht passen. Und wie es ja drinnen endlich auch umeinander war, hat man die grossen Schock gestellt nach ein, zwei Tagen. Und dann habe ich so, das war der erste Moment, wo ich von Kindernennung als solches gehört habe.
Der Thomas Lehmann hat sich also zuerst einfach nur krank gefühlt und seine Hausärztin hat noch gedacht, er hat Diphtherie. Doch dann hat man wegen der Symptome gemerkt, dass es nicht Diphtherie sein kann und es Polio sein muss. So hat also der Thomas Lehmann das erste Mal vom Poliovirus erfahren. Jetzt ist der Thomas Ehrenmitglied in der Schweizerischen Interessengemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom. Über das Syndrom erfahrt ihr später im Podcast noch mehr. Nachdem wir uns jetzt ausführlich damit beschäftigt haben, was Polio eigentlich ist, wollen wir uns als nächstes mit einem weiteren wichtigen Aspekt auseinandersetzen. Und zwar mit den Behandlungsmöglichkeiten für betroffene Polio-Patienten. Die Erfahrungen der Betroffenen sind in der Behandlung vielfältig. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Die ersten Momente nach der Diagnose sind prägend und nicht sehr schön gewesen. Auch nicht bei meiner Grossmami, der Claudia Weisser.
Auf alle Fälle bin ich dann ins Kinderspital eingewiesen worden. Und im Kinderspital bin ich auf einer Isolierstation gewesen. Ich habe das in Erinnerung, ein grosses, kahles Zimmer mit einem Gitterbettli. Und meine Mami und mein Papi und die Schwester haben mich nur dürfen besuchen hinter einer Glasscheibe. Und nachher sind sie alle wieder heimgegangen und ich musste bleiben. Das Alleinsein und dass die Eltern und die Schwester heim sind und ich nicht dürfen heim, das habe ich als schlimm empfunden, obwohl ich liebe Krankenschwestern hatte, aber immer zu Nacht bin ich ein bisschen traurig gewesen.
Wie wir gerade gehört haben, war es damals für die erkrankten Kinder ein sehr tristes Erlebnis gewesen. Das weiss auch die Expertin Monika Reisel. Sie hat das Buch «Als Eltern den Sommer fürchteten» als Doktorarbeit über Polio geschrieben.
Die psychische Verfassung der Kinder ist an zweiter Stelle gekommen. Und das war auch die Schwierigkeit, die viele Kinder darüber, also nicht Kinder darüber berichtet haben, sondern später die Betroffenen, dass zum Beispiel die Eltern nicht haben dürfen sehen, dass ihnen alle Plüschtierli weggenommen worden sind und verbrannt worden sind, dass ihnen die Haare abgeschnitten worden sind. Und der Fokus wirklich auf Krankheit, wie können wir Krankheit möglichst gut behandeln. Aber das Kind selber, so wie ich es wahrgenommen habe, hat mir psychisch nicht begleitet.
Bevor wir tiefer ins Thema Behandlungen eingehen, müssen wir natürlich noch wissen, wann und wie dann die Lähmungen erschienen sind.
Das ist so, dass die Lähmung auftritt nach ungefähr 14 Tagen nach der Infektion und die äußert sich in einer schlaffen Lähmung von den Extremitäten, von Beinen, von Armen und nur sehr selten auch mit einer Lähmung von der Atmung und von der Sprache.
Bei meiner Grossmami war dann die ganze linke Seite von diesen Lähmungen betroffen gewesen. Also ihre linke Arm und ihr linke Bein hat sich kaum mehr bewegen und die sind ganz schwach gewesen. Und so ist ihre Behandlung dann weitergegangen.
Also nach dem Kinderspital ist meine Mami und ich nach Ragaz und dort habe ich Physiotherapie haben und im warmen Wasser einfach bewegen. Und so konnte ich eigentlich sehr früh schwimmen. Im Wasser, im Schwimmbad, hat einfach meine Mami gesagt, was bewegen und wie.
Lang war es unklar, wie man Polio-Patienten am besten behandeln soll. Und bis heute gibt es keine endgültige, bewiesene Lösung, die funktioniert. In den Jahren zwischen 1910 und 1920 ist die Behandlung hauptsächlich daraus bestanden, den Körper bis zu 6 Monate vollkommen ruhig zu stellen und mit Wärmebehandlungen, Elektrotherapien und Bädern zu arbeiten, wo später Massagen und Gymnastik ergänzt haben. Vorher hat man versucht, Polio mit Jodtinkturen und Quecksilbersalbe zu behandeln, aber das hat nichts gebracht. Auch hat man angenommen, dass eine gute Ernährung hilft, was leider auch keinen Erfolg hat. Für die Verbesserung der Atemlähmungen hat man verschiedene Medikamente ausprobiert, ebenfalls ohne Erfolg. Auch Serumtherapien sind über eine längere Zeit angewendet worden, bis dann 1953 bewiesen worden ist, dass sie auch nichts nützt. Ab den 1940er Jahren hat man vor allem frühzeitig Mobilisierung, gute Lagerung, warme Bäder, Massage und Bewegungstherapie empfohlen und so hat man dann die geschwächten Muskeln wieder aufbauen. Wie bei meiner Grossmami in Bad Ragaz. Sie war schlussendlich 3 Monate dort in der Reha. Für die Behandlung der Atemprobleme hat es den Biomotor, die dänische Wippe und später auch die eiserne Lunge gegeben. Die Behandlung war vor allem bei schweren Verläufen pflegerisch sehr intensiv. Doch was sind bei diesen pflegerischen intensiven Behandlungen überhaupt die grössten Herausforderungen gewesen?
Das ist wahrscheinlich bei der Rehabilitation die grösste Herausforderung gewesen. Entweder hat man ein Exoskelett angepasst, also das sind Skelettteile, die außen am Bein sind, dass man wieder laufen kann. Oder das sind natürlich pflegerische, sind die, die der eisernen Lunge überlebt oder gestorben sind, die sind natürlich die sind sehr pflegerisch intensiv gewesen, das ist klar. Wenn man in so einer Maschine innen ist, in einer eisernen Lunge, die einen bestampft, das tut also einen Unterdruck machen und einen Überdruck zum Ausschnaufen und einen Unterdruck und ein Überdruck, und ein Unterdruck, und ein Überdruck. Das ist pflegerisch sehr intensiv, kann man sich vorstellen. Weil wenn man den Patienten rausnimmt, um ihn zum Beispiel waschen oder zu putzen oder so, dann kann er ja nicht mehr schnaufen.
Die eiserne Lunge ist ein Beatmungsgerät, das 1929 von den beiden Amerikanern Philip Drinker und Louis Shaw entwickelt worden ist. Ihr Hauptziel war, ein Gerät zu erschaffen, das Patienten mit schweren Atemausfällen behandeln kann. Die eiserne Lunge ist etwa 2 Meter lang und kann bis zu 600 kg schwer sein. Sie besteht aus einer metallenen, luftdichten Druckkammer, einem Holzzylinder, in dem der Patient geleitet wird, während der Kopf außerhalb bleibt. An der Seite befinden sich verschließbare Öffnungen, die zu der Versorgung vom Patienten genutzt werden. Wie der Beat Morel bereits erwähnt hat, hat das Gerät das Atmen durch abwechselndes Erzeugen von Unter- und Überdruck in der Kammer mit Hilfe von einer elektrischen Pumpe ermöglicht. Und jetzt, nachdem wir einen Einblick in die verschiedenen Behandlungsmethoden erhalten haben, stellt sich die Frage, welche Massnahmen denn der Staat gegen die Verbreitung von Polio unternommen hat? Die Antwort auf die Frage hat Monika Reisel.
Die Behörden haben Schulen geschlossen, sobald es mehrere Fälle hat von Kindern, die betroffen waren. Wenn die Klassenschliessungen noch nicht ausgereicht haben, sind wirklich ganze Schulen zugegangen. Man hat aber Kinder und Jugendliche auch von Veranstaltungen ausgeschlossen. Die haben nicht mehr dürfen teilnehmen. Sie haben zum Teil auch nicht mehr dürfen alleine raus gehen, sich treffen, sondern nur höchstens in Begleitung mit den Eltern auf einen Spaziergang gehen und haben dann wieder müssen in die Wohnung oder ins Haus zurück und haben so keinen Kontakt dürfen haben zu Gleichaltrigen. Dann sind aber auch nicht nur Kinder ausgeschlossen worden von Veranstaltungen, sondern sind auch Veranstaltungen abgesagt worden, wie auch einmal das Knabenschiessen oder Konzerte etc., um wirklich diese Ausbreitung, um die Ausbreitung zu verhindern. Für die Erwachsenen hat es auch Einschränkungen gegeben. Einerseits sind Veranstaltungen abgesagt worden, sie haben aber auch nicht dürfen hausieren, das heisst, sie haben nicht mehr die diesen Beruf hatten, Produkte von Haustür zu Haustür verkaufen, das ist verboten worden, weil das genau dann die Möglichkeiten gewesen wären, aus damaliger Sicht das Virus dann auch von Haustür zu Haustür weiter verbreitet wird. Wie man versucht hat, auch sich gegen das Ausland abzusichern, ist, dass Kinder und Jugendliche von betroffenen Gebieten nicht mehr haben in die Schweiz einreisen. Also da hat man wie Grenzen zugemacht und gesagt, ihr dürft nicht mehr hineinkommen.
Am 12. April 1955 hat Dr. Sag und Dr. Francis in den USA über ihren grossen Erfolg, den Impfstoff gegen Polio, berichtet, an einer grossen Pressekonferenz. Auch nur einen Tag später hat man die erfreuliche Nachricht schon in der NZZ in Zürich in der Schweiz lesen können. Die Schweiz hat insgesamt sehr positiv auf den neuen Impfstoff reagiert, ist aber selbstverständlich auch ein bisschen kritisch geblieben. Es hat geheissen, dass man nichts überstürzen soll und mit dem neuen Impfstoff vorsichtig umgehen muss. Trotzdem ist natürlich die Erleichterung bei der Bevölkerung riesig gewesen. Eine Art kollektives Aufatmen nach der langen Zeit mit viel Unsicherheit ist es gewesen. Die Expertin Monika Reisel bestätigt das und sagt,
das Lange auf die Impfung, also das ist ja, man ist sehr lang dran gewesen, zu suchen, hey, wie es ist ein Virus, also müsste man können eine Impfung entwickeln und da ist wie verrückt geforscht worden. Und dann, wo im 55 endlich da die Pressekonferenz war, vom Herr Sag, wo dann hat können vor die Presse treten und sagen, wir haben eine Impfung entwickelt, die wirksam ist. Dort ist eine riesige Erleichterung durch die Bevölkerung gegangen. Auch wenn nachher Zeit noch lang gedauert hat, bis die erste Impfung in der Schweiz angekommen ist. Aber so das Wissen darum, jetzt haben wir ein Mittel, das wirklich uns von dieser Krankheit schützt. Das war eine riesige Erleichterung.
Und nach dieser riesigen Erleichterung über die grossartigen Neuigkeiten aus den USA hat man sich natürlich sofort die Frage gestellt, wann kommt dann die Impfung endlich in die Schweiz?
Das ist ein Problem am Anfang, dass nämlich die Amerikaner sind natürlich vor dem gleichen Problem gestanden wie die Schweiz. Sie haben grosse Epidemien gehabt und sie haben zuerst gesagt, zuerst müssen wir natürlich alle Leute bei uns impfen und den Impfstoff sicherstellen für unsere Bevölkerung und das, was dann übrig ist, tun wir dann verteilen. Und für die Verteilung hat es ganz klare Vorgaben gegeben, welche Länder das dürfen beanspruchen. Und dazu hat gehört, einerseits haben sie hohe Erkrankungszahlen gebraucht und ein staatliches Impfprogramm. Und sie sind dann verpflichtet gewesen, auch öffentliche Impfaktionen zu machen und nur an Kinder unter 18 abzugeben. Am Anfang. Und da die Schweiz eben sehr, sehr stark betroffen war, gerade in diesen Jahren, war eine der grössten Epidemien in der Schweiz, sind wir auch zum Zug gekommen.
Und wie hat man sich das eigentlich vorstellen können? Also, sobald der Impfstoff auch in der Schweiz angekommen ist?
Ja, bis dann in der Schweiz angekommen ist, ist glaube ich, am 12. Oktober 1956, kurz nach dem 9. ist das erste Flugzeug gelandet von der Swissair mit dem Impfstoff. Und dann hat man ziemlich bald nachher können die erste Impfkampagne starten. Da sind die Leute dann wirklich angestanden. Also, es hat lange Schlangen gegeben, vor diesen Impflokal, wo man dann einfach eingerichtet hat, die Schulen oder gerade wo man gerade Platz gehabt hat. Und dort konnte man dann können anstehen und sich impfen lassen. Ohne Voranmeldung und ohne etwas. Und ohne etwas müssen zahlen, das ist alles übernommen worden.
Zum Thema Impfung hat auch noch der Beat Morell etwas Wichtiges zu ergänzen.
Und nachher ist ein Schluck Impfung gekommen, ein paar Jahre später, nach Sabin. Und die Sabin-Impfung war sehr wirksam gewesen. Allerdings macht man die heute nicht mehr. Die ist gegen die drei Serotypen. Ist die effizient gewesen, die Impfung nach Sabin. Und die hat man jetzt aber wieder verlassen. Man tut jetzt wieder impfen mit der Spritze nach Salk. Und warum tut man Spritze nach Salk? Weil nur noch eine Serotyp eigentlich relevant ist.
Zum Abschluss vom Thema Impfung ist klar, dass sie eine unglaublich wichtige Rolle im Kampf gegen Polio hat und immer noch ist. Millionen von Leuten können wegen der Impfung von dieser schrecklichen Krankheit geschützt werden und die Verbreitung von Polio ist auch in so vielen Teilen der Welt erfolgreich eingedämmt worden. Leider ist Polio auch heute noch ein aktuelles Thema, weil sie immer noch nicht vollständig ausgerottet ist. Dank globaler Impfkampagnen ist die Zahl der Polio-Fälle weltweit um 99% gesunken und auch wie schon erwähnt sind 2 von den 3 Serotypen mittlerweile verschwunden. Doch in Ländern wie Afghanistan oder Pakistan treten der verbliebene Typ 1 immer noch auf. Besonders Kinder in armen und abgelegenen Regionen in Afrika und Asien sind weiterhin gefährdet, weil sie dort nur beschränkten Zugang zu der Polio-Impfung haben. Konflikt, Naturkatastrophen und auch Corona-Pandemie haben in vielen Ländern zu einem Rückgang der Impfbemühungen geführt. So ist es dann zu neuen Polio-Fällen in Regionen wie Malawi, Israel oder in den USA gekommen. Auch aktuell sind in Gaza neue Fälle auftreten. Das bestätigt auch der Gesundheitsminister von der palästinensischen Autonomiebehörde.
We declare today that there have been a case of active poliomyelitis.
Und weil es dort in Gaza jetzt wieder neue Fälle hat, hat es dort auch einen kurzen Waffenstillstand geben, damit man eine Impfkampagne gegen Polio starten kann, um die Verbreitung zu stoppen. Auch SRF hat über das in den News berichtet.
Seit einer Woche schweigen im Gazastreifen örtlich und zeitlich begrenzt die Waffen. Dies, weil bei den Kleinsten gerade eine große Impfaktion stattfindet. Über 600.000 Kinder unter 10 Jahren sollen in diesen Tagen mit einer Schluckimpfung gegen das Poliovirus geimpft werden, also gegen Kinderlähmung. Ein Großteil wurde bereits immunisiert. Heute startete die Impfaktion in Nordgaza. Zum ersten Mal seit 25 Jahren ist die eigentlich längst ausgerottete Kinderlähmung im Gazastreifen wegen des Krieges zurück. Simon Roth.
Schnell und schmerzlos verläuft die Immunisierung gegen Kinderlähmung. 2 Tropfen Impfstoff auf die Zunge geträufelt. Ein kurzer, aber wirkungsvoller Vorgang gegen eine Krankheit, die lebenslange Lähmungen verursachen kann. Es ist eine der schwierigsten und gefährlichsten Impfkampagnen der Welt, unter Führung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Der Krieg tobt weiter, trotz räumlich und zeitlich begrenzter Feuerpausen. Ohne sie wäre die Kampagne kaum durchführbar, sagt der WHO-Experte gegenüber SRF.
Jetzt, da wir einen Überblick über die weltweite Situation und Fortschritt im Kampf gegen Polio bekommen haben, möchte ich euch noch auf eine weniger bekannte, aber ebenso wichtige Folge der Krankheit eingehen. Und zwar ist das Post-Polio-Syndrom. Der Thomas Lehmann ist ja ein Experte über das Syndrom. Ein ganzes Buch hat er darüber geschrieben. Und so definiert er das Post-Polio-Syndrom.
Post-Polio-Syndrom ist ein Phänomen, das man entdeckt hat. Oder es ist so eine Zeit, wo man von Polio-Sperren vorgekriegt. Und man sagt, die, die das Post-Polio-Syndrom sagen, also Polio-Sperren von ist gut, eine Veränderung beim Polio-Mensch quasi kurz, kurz nach dem Polio direkt die Folge.
Und jetzt würde ich gerne noch etwas ergänzen. Also, das Post-Polio-Syndrom betrifft Menschen, die viele Jahre nach ihrer Polio-Infektion erneut gesundheitliche Probleme entwickeln. Die Betroffenen sind oft anpassungsfähig, hilfsbereit, kämpferisch gewesen. Sie haben sich auch nach der akuten Polio-Phase sehr gut erholt und ein aktives Leben geführt. Sie engagieren sich sozial, nehmen anspruchsvolle Positionen ein und sind in ihren Familien integriert. Oft genauso wie gesunde Menschen. Beim Post-Polio-Syndrom handelt es sich um eine Erkrankung, die Jahrzehnte nach der ursprünglichen Infektion auftreten kann. Die Hauptsymptome sind erstens Müdigkeit und vegetative Störungen, zweitens Muskelschwäche, drittens Schmerzen, viertens Gefäß- und Temperaturregulationsstörungen und fünftens Atemfunktionsstörungen. Die Nervenzellen, die während der Krankheit beschädigt worden sind, haben über die vielen Jahre hinweg mehr Arbeit übernommen, um den Verlust zu kompensieren. Die Überbelastung hat dazu geführt, dass sie ihre Funktion nicht mehr ganz erfüllen können und es so dann zu diesen Symptomen führt. Beim Thomas Lehmann war es so.
Einige Patienten, die ich mir begegnet habe, sind besser als vorher. Und die anderen Patienten sagen, sie verstehen mich am Telefon. Und nachher ist eine Konzentrationsfähigkeit bei mir. Ich schlafe nicht in den Vorträgen, aber ich schweife noch.
Bei ihm ist also vor allem das Schlucken und somit auch das Essen viel schwieriger geworden. Auch die Konzentration kann er nicht lange behalten und schweift relativ schnell ab. Bei vielen Betroffenen vom Post-Polio-Syndrom kommt es schlussendlich zu biopsychosozialen Veränderungen. Die körperlichen Einschränkungen verstärken sich, was bei vielen Angst auslöst, erneut in eine Unabhängigkeitssituation zu geraten. Ein Burnout ist in dieser Phase auch keine Seltenheit. Seit den 80er Jahren ist das Krankheitsbild als Post-Polio-Syndrom bekannt. Um die Spätfolgen so einfach wie möglich zu überstehen, gibt es viele Behandlungsmöglichkeiten. Oder besser gesagt Behandlungshilfen. Man kann beispielsweise in Physiotherapie, Ergotherapie oder auch in psychologische Betreuung. Es können auch andere Hilfsmittel wie Stöcke, Rollstuhl oder andere alltägliche Anpassungen sehr viel helfen. Medizinische Hilfe ist eher schwierig, da die Ärzte leider auch zu wenig über das Post-Polio-Syndrom wissen. Bevor der Podcast jetzt zu einem Ende kommt, will ich euch noch ein spannendes Zitat auf den Weg geben. Und zwar bringt ja der Thomas Lehmann ehemalige Polio-Patienten zusammen, die im Alter das Post-Polio-Syndrom entwickelt haben. Das Syndrom ist vielen nämlich unbekannt und führt oft dazu, dass die Betroffenen nicht verstanden werden und niemand sie nachvollziehen kann, warum sie auf einmal geschwächt sind. Um das Unverständnis zu verdeutlichen, ist das am Thomas Lehmann sein Lieblingszitat.
Man ist nicht dort, daheim, wo man den Schlüssel hat oder wo das Haus ist, sondern man ist dort, daheim, wo man verstanden wird.
Es stammt vom Christian Morgenstern und so ist es original. Nicht da ist man daheim, wo man Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird. Das Zitat bedeutet für den Thomas Lehmann sehr viel, und es steht deswegen auch auf der ersten Seite von seinem Buch über das Post-Polio-Syndrom. Und mit dem Zitat geht mein Podcast «Polio in der Schweiz – Ein historischer Rückblick an eine fast vergessene Epidemie» zu Ende. Vielen Dank für euer aufmerksames Zuhören. Der Podcast wäre ohne den Claudia Weisser, den Beat Morell, den Thomas Lehmann und den Monika Reisel nicht zustande kommen. Ich möchte Ihnen allen herzlich danken für Ihre spannenden und hilfreichen Beiträge. Ich hoffe, dass ich mit dieser Arbeit einen Beitrag zur Aufklärung über die Krankheit Polio geleistet habe und mehr Bewusstsein auf das grosse Leiden der Betroffenen geschafft habe. Auch wenn Polio momentan in der Schweiz ausgerottet ist, gibt es weltweit immer noch Fälle und ist leider immer noch Präsenz. Lasst es nicht vergessen, dass der Kampf gegen Polio immer noch da ist. Ich hoffe natürlich, dass in diesen betroffenen Ländern die Kinder geimpft werden können und Staaten die notwendigen Massnahmen treffen, dass niemand mehr an dieser schrecklichen Krankheit leiden muss. Meine Gedanken sind bei allen, die im Moment an der Polio betroffen sind.